hallo und herzlich willkommen bei unserem True Crime Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und
Sina Deutsch.
Ja, Sina, wir reden heute über ein fast perfektes Verbrechen.
Genau, über einen Mord, der über 10 Jahre lang unbemerkt blieb.
Das Opfer war ein Rentner. Die Familie und Freunde waren schon längst verstorben. Keiner, der einen vermisst oder nach einem geschaut hätte. Wenn jemand ganz allein ist, hat ein Täter ein leichtes Spiel.
Und das hat unser Täter ausgenutzt. Wir sprechen über Josef S., genannt Yoshi. So ein netter, freundlicher Mann aus der Nachbarschaft, so ein Hobbyhandwerker, der gerne auch mal zu Hilfe kommt. Jeder mag ihm und alle vertrauen ihm. Und es ahnt niemand, dass dieser nette Yoshi einen Menschen umgebracht hat. Er hat nämlich die ganzen 10 Jahre lang dessen Rente einfach abkassiert und so getan, als würde dieser Mann noch leben. Das Ganze war im Prenzlauer Berg in Berlin. 3,6 Millionen Menschen sind in Berlin, aber man kann in dieser großen Stadt auch ziemlich einsam sein. Genau wie Heinz N., ein pensionierter Ingenieur.
Ja, man muss sagen, Heinz N. War schon das ideale Opfer. War Witwer, hatte keine Kinder, keine Angehörigen. Er lebte in der Anonymität einer Großstadt und er lebte mitten unter uns und war doch ein sehr einsamer Mensch, muss man sagen. Er lebte alleine, zurückgezogen und Nachbarn hatten längst aufgehört, auf diesen alten Mann irgendwie zu achten oder überhaupt Kenntnis von dem zu nehmen. Und insofern war er jemand, dessen Verschwinden auch gar nicht weiter aufgefallen ist.
Ja, es ist so eine Anonymität und genau die hat Josef S. ausgenutzt. Er ist Heinz N., seinem späteren Opfer, lange Zeit so zur Seite gestanden in der Nachbarschaft. Er hatte so einen kleinen Trödelladen und war immer so zur Stelle, wenn was zu reparieren ist, was kaputt war. Und er hat sich sehr freundlich um Heinz N. gekümmert, aber natürlich mit einem Hintergedanken. Und auch die ganze Nachbarschaft sagt auch, also der ist ein ganz netter Mann, der hat Wohnungen renoviert, der hat vielen geholfen, auch mal schwer, wenn jemand was Schweres zu tragen hatte und so. Also im ganzen Kiez quasi so war er sehr beliebt. Und das ist natürlich für die Leute da auch am Prenzlauer Berg auch unfassbar, dass jemand, der eigentlich so ein netter Kerl aus der Nachbarschaft ist, sowas Fürchterliches getan hat.
Ja gut, unser Täter, unser Yoshi, profitiert natürlich von diesem guten Ruf in der Nachbarschaft, der eben vorauseilt, dass jeder sagt, der Yoshi ist jemand, dem kannst du vertrauen, den kannst du einfach auch in deine Wohnung lassen ohne Bedenken. Und das sorgt dafür, dass er ein leichtes Spiel bei seinem Opfer hat, beziehungsweise keines seiner Opfer auf die Idee kommen könnte, dass er sich da einen Wolf im Schafspelz in die Wohnung eingeladen hat. Und Einsamkeit macht Menschen ja oft vertrauensseliger, als sie es gemeinhin nicht wären. Ein normaler Kontakt zum Hausmeister oder zu jemandem, der dir mal was in der Wohnung richtet, der wird ja oft überbewertet von diesen Menschen, weil das ist so, ja, sie sind in dieser Wohnung alleine und jede Abwechslung wird als Besonderheit empfunden. Und macht diese Menschen halt eben, es freut sie ungemein und es macht sie halt eben auch euphorisch, weil da ist jemand, der redet mit ihnen, der nimmt sich Zeit für sie. Und da wird man natürlich auch leichter vertrauensselig im wahrsten Sinne des Wortes. Und Argwohn der Gestalt, dass man sagt, das ist sogar jemand, der mir nach dem Leben trachten könnte, der kommt erst gar nicht auf. Also wer jemanden in die Wohnung lässt, der überwindet ja schon eine gewisse Angst und Sorge davor, dass ihm irgendwas passieren könnte. Allenfalls könnte ihm vielleicht mal was geklaut werden oder sowas. Das ist ja das Schlimmste, was sich diese Menschen allenfalls vorstellen können, aber nicht mehr.
Heinz N. und Josef S. lernen sich 2005 kennen. Und von da an kümmert sich Josef S. um den Pensionär. Er bekommt einen Wohnungsschlüssel von dem 80-Jährigen. Und auch schrecklich, also Heinz N. vertraut ihm so weit, dass er ihm die Geheimzahl der Bankkarte verrät. Und das ist dann leider sein Todesurteil. Denn was keiner weiß, der nette Handwerker ist spielsüchtig, hat einen enormen Schuldenberg, es gibt sein ganzes Geld in der Spielhalle aus. Und dieser kleine Trödelladen, den er hat, der bringt natürlich nicht so viel ein, wie er verspielt.
Ja, Josef S. ist ein Zocker, würde man sagen. Und der alles aufs Glücksspiel setzt, also irgendwie immer erwartet, irgendwann mal hat er sozusagen die 6 Richtigen. Aber die hat er natürlich nicht. Und da er kein Glück im Spiel hat, muss er sich zwangsläufig umsehen, woher das Geld kommt, weil er macht Schulden und die Schulden wachsen ihm schon längst über den Kopf. Und auf der anderen Seite gibt es halt da diesen Rentner, der zeitlebens ein ordentliches Leben geführt hat, der gespart hat und eine ordentliche Rente bekommt. Da kommt er ganz schnell auf den Gedanken, es sich da zu holen, wo es halt gibt, wo es es gibt. Und naheliegend ist halt Heinz N. Der sitzt ja in gewisser Weise auf einem kleinen Goldschatz. Da kann man sich ja leicht bedienen.
Ja, und was auch fürchterlich ist, also perfide auch, ja. Er überredet Heinz N. nämlich dazu, dass er sich endlich mal eine neue große Gefriertruhe kauft. Und er weiß natürlich auch schon, was er damit anfangen soll. Und Josef S. lässt sich beraten von ihm und sagt, ja gut, ich kaufe sie, und ahnt natürlich nicht, dass das sein eigener Sarg werden wird, 10 Jahre lang.
Ja. Das ist besonders perfide, muss man sagen, wenn man sich das überlegt. Da rät der jemand zur Anschaffung einer großen Gefriertruhe, weil es ja wichtig ist, man was sparen kann, man kann was einfrieren. Und ahnt nicht, dass er derjenige sein wird, der da eingefroren werden soll.
Gut. Ja, es ist Silvester, also Jahreswechsel 2006-2007. Heinz N. ja, sitzt am Fenster. Er freut sich am Feuerwerk, genießt den Abend ganz friedlich allein zu Hause. Dann kommt sein Freund Yoshi herein. Da wundert ihn nicht. Der besucht ihn zu Silvester, wünscht ihm gutes neues Jahr. Und er bemerkt nicht, dass Yoshi eine kleine Pistole in seiner Hand hat. Und frontal schießt ihm Josef S. in die Stirn. Das Opfer ist sofort tot und niemand hört diesen Schuss, weil natürlich Silvester, das Feuerwerk, ja genauso knallt wie Schüsse. Also hat er das schon so sehr gut vorbereitet und geplant.
Genau.
Also wenn man jemand erschießen will, dann an Silvester ist ein guter Zeitpunkt.
Ja, irgendwie in der Zeit von 11:45 bis 13:30, muss man vielleicht einschränkend sagen.
Hier, genau.
Aber in dieser Zeit um Silvester, das weiß ja jeder von uns, fällt es nicht auf, wenn irgendwie es mal Knall gibt, irgendwas explodiert, geschweige denn ein Schuss, der irgendwo in einer Wohnung fällt, der fällt da sogar am Prenzlauer Berg schon mal gar nicht auf. Und die Tat und wie er sie begeht, das zeugt ja doch von der ersten bis zur letzten Minute von einer großen Absicht, von einem lang gehegten Plan. Und er schießt seinem Opfer unmittelbar in die Stirn. Also aus nächster Nähe, um sicher zu gehen. Das ist ja wie die Hinrichtung letztendlich, wenn du jemanden da aus nächster Nähe in die Stirn schießt, ein Schuss fällt. Und es macht niemanden argwöhnig. Und das zeigt ja auch, also die Kühltruhe, das Opfer bestellt die Kühltruhe, damit nicht auffällt, dass irgendwann mal eine Kühltruhe ins Haus getragen wird. Man hat das Opfer sogar noch gesehen, nachdem die Kühltruhe angeliefert worden ist. Alles ist schön. Und jetzt nutzt er halt diese Silvesternacht, um sein Opfer umzubringen. Das ist schon sehr abgezockt.
Ja, nachdem er ihn erschossen hat, zersägt Josef S. sein Opfer in mehrere Teile, damit sie perfekt in das Grab passt, in die Gefriertruhe. Und das ist aber an sich die Tat nur der Auftakt zu einem Verbrechen, das 10 Jahre dauern soll. So lange hält er nämlich die Leiche in der Gefriertruhe versteckt. Und es ist der Beginn eines Doppellebens. Er tut nämlich so, als wäre Heinz N. noch am Leben. Weil der bekommt 2000 Euro Rente pro Monat und die will er natürlich abkassieren. Das heißt, er leert den Briefkasten, bezahlt die Rechnungen, schreibt an die Hausverwaltung in seinen Namen. Also alles so, als wäre Heinz N. noch am Leben. Und man muss sich vorstellen, das funktioniert 10 Jahre lang.
Ja, offenbar ist niemand argwöhnig geworden. Er hat alles, wir kennen das ja aus irgendwelchen Fällen, wo Menschen nach Monaten oder Jahren mumifiziert in der Wohnung gefunden werden, weil alles war geregelt. Die Miete wurde überwiesen, die Nebenkosten wurden regelmäßig überwiesen. Also man tut offenbar gut daran, dass man ein paar Sachen halt eben nicht automatisch in die Überweisung gibt, sondern ab und zu was aufläuft, was man selbst unterschreiben muss. Aber das Opfer hatte ja seinem Täter Prokura gegeben, also die Bankzahl, wahrscheinlich auch schon Einblick in Unterlagen. Und irgendwann interessiert es keinen mehr. Wenn das Geld fließt und die Miete kommt und der Strom wird bezahlt.
Aber schon, das ist wie so ein Nebenjob, ne?
Ja, Vormittags
gehe ich hin, leere den Briefkasten, mache die Briefe auf, schaue, ob ich was erledigen muss.
Ja, das ist ja gut bezahlt, der Nebenjob, muss man sagen.
Für 2000 Euro netto.
Dafür mal die Post leeren und ein paar Briefe schreiben und regelmäßig Überweisungen zu tätigen. Also kein schlechtes Einkommen. Aber es ist natürlich richtig, es ist der Beginn eines Doppellebens, was er da führen muss. Er muss ja ein Stück weit auch das Leben seines Opfers weiterführen, zumindest nach außen hin. Und das ist natürlich ist für den die andere Seite dieses netten Yoshi, dass er halt eben doch auch jeden Tag fast oder regelmäßig an den Tatort zurückkehrt. Das ist ja auch ein Aspekt, den man im Kopf behalten muss. Geht ja immer wieder dorthin, in die Wohnung, in der er das Verbrechen begangen hat, ist sein Opfer erschossen,
und er geht zersägt, jeden Tag an der Gefriertruhe
geht
vorbei,
jeden Tag oder fast jeden Tag im Bewusstsein, da liegt mein Opfer drin, sicher verwahrt. Das muss ihm ja das Gefühl von Sicherheit auch geben.
Und dass ihm das auch schon gemacht hat.
Ja, das zeigt, dass doch ein großes Maß an Verrohung bei ihm stattgefunden hat. Also denke, da gehört schon einiges dazu. Aber es war ja in seinem Plan. Ich ging mir davon aus, dass es von Anfang an sein Plan gewesen ist, also sein Opfer umzubringen und dessen Rente weiter zu kassieren. Und das hat ja auch gut funktioniert. Er ist weiter im Kiez unterwegs, er ist weiter angesehen. Man mag ihn weiter, weil keine Ahnung, was los ist. Er hat ja jetzt ein zusätzliches basales Grundeinkommen sozusagen generiert. Und das führt aber bei ihm halt eben auch zu, es führt schon auch zu Stress. Und den Stressabbau, der gelingt ihm ja beim Zocken. Das ist ja für ihn, sag ich mal, das, wenn man Spieler Persönlichkeiten beschreiben will, dann ist es ja, dass die da im Endeffekt ihre ganze Emotionalität ausleben können. Also da ist Stressabbau, da ist Stressaufbau, da ist Frustration, Aggression. Also da spielen ja wahnsinnig viele Gefühle eine Rolle, die alle irgendwo mit dem Zocken halt eben bedient werden. Und das erklärt vielleicht auch, warum er so emotionslos mit seinem Opfer umgehen konnte, weil das ist gut, aber auf der anderen Seite, er muss das alles bedienen. Also er muss den netten Yoshi spielen, er muss weiter in der Nachbarschaft unauffällig sein, er muss das Leben seines Opfers simulieren und er muss dann noch weiter zocken. Also das ist schon Stress. Ich meine nicht, dass ich jetzt Mitleid mit ihm hätte, aber es ist schon irgendwie auch ein bisschen nervenaufreibend.
Ja, die Frage ist natürlich schon, das ist eigentlich entsetzlich, ne, dass ein Mensch verschwinden kann und keinem fällt es auf. Also fast keinem. Es gibt nicht tatsächlich einen Nachbarn und der dem fällt auf, also Heinz N. hatte jetzt kein soziales Leben mehr, aber man hat ihn ab und zu halt auf dem Balkon sitzen und Kaffee trinken gesehen. Und einem Nachbarn fällt es auf, dass er nie mehr an seinem Fenster vorne ist, nicht mehr am Balkon, auf dem Balkon sitzt. Und es gab damals so Querelen im Haus, also irgendjemand hat immer sehr laut Musik gespielt und die Nachbarn fühlten sich belästigt und wollten zusammen zur Genossenschaft gehen und sich beschweren. Und die waren verabredet, dieser Nachbar und Heinz N. Ja, und dann kam Heinz N. nicht und man konnte ihn auch nie mehr erreichen. Und dieser Nachbar Schöpfverdacht, schon relativ schnell, also schon 2006 auch, August, ne? Silvester war der Mord, im August schöpft er schon Verdacht, schreibt Briefe an diese Wohnungsgenossenschaft, dass mal jemand irgendwie, dass es komisch ist, dass der Heinz N. verschwunden ist, dass man ihn nicht mehr sieht, aber er ist ja nicht ausgezogen und ob mal jemand nach dem schauen kann und so, aber es passiert halt gar nichts, weil alle sagen halt, ja, ist so ein Querulanz und der schreibt dauernd Briefe jetzt und nervt uns.
So Kapo und ja, so einer, der in allen Häusern wohnt und immer mal wieder den Leuten auf den Sack geht, weil er halt einfach irgendwie sich beschwert. Damit hat er sich ein Stück weit, sage ich mal, zumindest in der Wahrnehmung der Wohnungsgenossenschaft, der etwas disqualifiziert. Wiese, der hat hier die Flöhe husten, der sieht sowieso überall Sachen, die es nicht gibt. Und warum sollten wir dem nachgehen, was der da schreibt? Und das ist natürlich fatal. Du siehst ja, selbst wenn jemand, wenn es jemandem auffällt, dass jemand fehlt, braucht es immer noch irgendwie mehr als nur einen, der das sieht oder dem es auffällt. Entscheidend ist, dass die Wohnungsgenossenschaft weiter ihr Geld bekommt, dass es ja, in der Wohnung nicht stinkt, dass es ist leise, ja, macht keinen Lärm und zahlt regelmäßig seine Miete, also der beste Mieter, den man haben kann.
Klar, also und das kümmert sich niemand. Und das 10 Jahre lang. Und was total irre ist an diesem Fall, ist, dass dieser Nachbar, der Einzige, der sich, dem das eben aufgefallen ist, dass der sagt, es kommt zum Ganz, weil du sagtest auch, stinkt nicht. Er sagt, er hat einen Geruch wahr, er nimmt einen Geruch wahr, also wie ein Leichengeruch. Und der kommt aus der Wohnung dieses Mannes. Aber das kann ja gar nicht sein, weil der liegt ja in der Tiefkühltruhe und dann entwickelt sich ja gar keine Verwesung und kein Leichengeruch. Und das ist total irre. Also er sagt, geht wieder zur Hausverwaltung, zur Genossenschaft und sagt, da ist eine Leiche in dieser Wohnung. Das ist ein Leichengeruch. Aber tatsächlich konnte er das gar nicht riechen. Das ist irgendwie strange, oder?
Naja, gut, es kann ja manchmal so sein. Wir kennen das ja, des Menschen in dem Moment, wo sie überzeugt davon sind, dass da in der Wohnung eine Leiche liegen muss, dann halt eben einen irgendwie auch immer gearteten Geruch wahrnehmen können. Also das ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Also ich stelle mir vor, hinter der Tür liegt eine Leiche und dann rieche ich auch was. Mhm. Mhm. Und da dieser Nachbar ja sehr davon überzeugt ist, nachhaltig davon überzeugt ist, dass da irgendwas passiert sein muss, dass der also die Wohnung nicht verlassen haben kann, und dass da dass das sogar ein Verbrechen stattgefunden hat, geht der immer wieder an dieser Tür vorbei. Und irgendwann mal, wenn du das so lange genug, sage ich mal, man kann das imaginieren, wie wir sagen, ne? Also der hat schon was gerochen und hat auch, sage ich mal, für sich subjektiv einen unangenehmen Geruch wahrgenommen. Das kann halt nur kein Leichengeruch gewesen sein, wie wir wissen.
Ja, ja, er sagt auch selber irgendwie, sein Gefühl hat ihm gesagt, dass etwas nicht stimmt. Das ist einfach nicht normal, dass ein Mensch über viele Jahre, so viele Jahre lang weg ist und niemand weiß, wo er steckt.
Ja, vor allem das Fatale ist ja, er hat ja wiederholt auch die Polizei angerufen, die Notrufnummer gewählt, dann wurde er sogar irgendwie in die Schuhe gestellt, nach dem, wieso hören Sie auf mit dem Scheiß, ja. Das ist Missbrauch von Notrufnummern. Keiner ist auf die Idee gekommen zu sagen, Moment, wir verschaffen uns jetzt mal Zutritt in die Wohnung. Aber man muss natürlich wissen, was ja das Naheliegendste gewesen wäre. Dieser Mann ruft immer an und sagt, macht mal die Tür auf, geht da rein.
Ja, aber er ist auch der Einzige, der diesen Geruch wahrnimmt. Die anderen Hausbewohner sagen, da riecht nichts. Der ist völlig verrückt.
Der Mann ist verrückt und mit dem will auch keiner was zu tun haben und fertig. Und außerdem ist es der Einzige offenbar. Und es ist natürlich auch so, die Latte dafür, dass man bei der Polizei einfach sich Zugang in eine Wohnung verschafft, nur auf die Idee eines Hausbewohners hin, sagt, okay, dann brechen wir die Tür auf, wir holen jetzt den Schlüsseldienst, der macht hier auf, wir verschaffen uns Zugang und kontrollieren die Wohnung. Dafür liegen die rechtlichen Voraussetzungen bei uns schon deutlich.
Ja, vor allem, wenn die anderen Hausbewohner auch sagen, der ist doch regelmäßig an seinem Briefkasten und er überweist die Miete.
Ja, es gibt halt sozusagen, das
kann die Polizei gar nichts machen.
Nein, natürlich nicht. Ja, aber du siehst ja halt, selbst wenn es Zeugen gibt, im Anführungszeichen, ist ja nicht Zeuge der Tat, aber es hat, ich habe das Gefühl, ich habe das bestimmte Gefühl, da muss was sein. Ja, dieser Nachbar hat ja noch Glück, dass er nicht in die Psychiatrie eingewiesen worden ist.
Ja, und natürlich, also die ganzen, alle sagen natürlich, ach, so ein Querulant und so, ne? Und natürlich der Täter auch, Josef S., steigt damit ein, ganz klar.
Naja, der ist ja gut beraten, wenn er irgendwie zumindest in der Nachbarschaft signalisiert, also ey, da spinnt einer. Ich weiß nicht, ob er es getan hat, aber im Endeffekt ist es ja so, er lebt ja das Leben seines Opfers weiter, wenn man so will. Und er hat diesen Mann umgebracht und er suggeriert, dass er noch am Leben ist. Aber man muss sich vorstellen, er bekommt das ja auch mit, dass der Polizei benachrichtigt wird, dass in dem Haus einer wohnt, der irgendwie sagt, hey, da muss was sein. Er muss ja auch immer damit rechnen, dass irgendwann, ja, mal ein Polizist kommt und sagt, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt machen wir die Hütte auf, jetzt wird geguckt, das ist so, fertig. Und insofern schafft das auch bei ihm Stress. Ja, also
Naja, es setzt ihn schon ein bisschen unter Druck. Ja,
entschuldige mal, also wenn du weißt, da telefoniert einer mit der Polizei, die Polizei kommt, du kriegst ja auch mit, er geht ja regelmäßig in diesem Haus ein und aus. Ja, ich meine, ist ja auch interessant, dass keiner von den Nachbarn wahrgenommen hat, dass Yoshi offenbar regelmäßig zum Briefkasten gegangen ist, dass Yoshi immer mal vielleicht auch das Licht in der Wohnung an- und ausgemacht hat, weil das in der Wohnung nur dunkel ist, kann man sich auch nicht vorstellen. Natürlich gibt's heute irgendwelche Gerätschaften, die man so schalten kann, dass der Fernseher angeht und wieder ausgeht und Licht angeht und wieder ausgeht. Aber das muss ja alles mal irgendwo da hineingeschafft worden sein. Das heißt, es ist da auch offenbar in diesem Haus niemand aufgefallen, dass zwar der alte Mann nicht mehr zu sehen war, aber Yoshi weiter ein- und ausging. Das ist auch hochinteressant.
Ja, wahrscheinlich, da, wenn er mal am Briefkasten war, denken die, ja, er hilft ihm, ne? Er holt seine Post aus dem Briefkasten. Man kommt ja nicht auf die Idee, warum jemand das macht.
Naja, aber auch dieser Nachbar, der ja normalerweise sehr auf...
das stimmt, der Nachbar.
Der hat ja auch offenbar die Aktivitäten von Yoshi nicht mitbekommen. Das heißt, der muss da schon einigermaßen zu Zeiten agiert haben, wenn nicht viel Betrieb im Haus gewesen ist oder in den Fluren. Irgendwas muss er das muss er schon gemacht haben. Das heißt, er hatte auch immer die Not, in Anführungszeichen, immer wieder auch seine Aktivitäten in der Gestalt durchzuziehen, dass das im Haus nicht groß auffällt, dass man sagt, er fragt ihn doch mal. Es wäre naheliegend gewesen zu sagen, fragt mal den Josef S., weil der geht regelmäßig ein und aus, der kennt den alten Mann, mit dem hat, also offenbar ist auch diese Freundschaft oder diese Beziehung oder sowas, ist alles unentdeckt geblieben.
Ja, aber es setzt ihn schon unter Druck und er muss natürlich jetzt auch mal überlegen, wie soll es weitergehen? Weil nochmal 10 Jahre geht es wahrscheinlich nicht gut. Und ist aber auch schwierig, ne? Wo soll dann der alte Mann, soll der irgendwie ausziehen? Obwohl er gar nicht mehr, also das ist schwierig, ne?
Das ist jetzt schwierig. Also natürlich könnte der Mann auch bei Nacht und Nebel ausgezogen sein, aber dann müsste man wieder gucken, wo meldet man wieder an. Also dann wird er ja Teil, da gibt's ja eine Meldebehörde, da musst du abgemeldet werden, das fällt dann auf, wo ist er geblieben, wo ist er hingezogen, dann kann man ja nachverfolgen, ob jemand von A nach B umgezogen ist, ob der in ein Altersheim gegangen ist. Du kannst auch nicht dann einen Leichenbestatter reinschicken und so tun. Natürlich kann man sich eine ganze Menge vorstellen, was der hätte alles noch machen können. Aber offenbar entsteht jetzt auch sowas wie Stress bei unserem Täter. Und so einen ganz schnellen Ausweg, den findet er auch nicht.
Ja, ich meine, er muss ja dann auch die Leiche irgendwie entsorgen und sowas, ne? Also, aber er überlegt sich dann, es wird jetzt irgendwie bedrohlicher und er kündigt die Wohnung im Namen von Heinz N. zum 31. Januar 2017. 31. Januar 2017. Was er nicht ahnt, ist, dass diese jahrelangen Anstrengungen dieses Nachbarn sich auszahlen. Und also nur wenige Tage vor dieser Kündigung, am 9. Januar 2017, bringt er tatsächlich die Polizei dazu, die Wohnung des Rentners zu überprüfen. Also über zehn Jahre nach dem Mord. Und die Polizei geht rein in der Wohnung, ist alles total verdreckt, muffig, verstaubt. Also hier lebt bestimmt niemand. Das Einzige, was nicht verstaubt ist, ist eine neue Gefriertruhe. Und die Beamten öffnen sie und finden 10 Jahre später die sterblichen Überreste von Heinz N. Josef S. gerät dann natürlich auch schnell unter Verdacht, weil er natürlich immer das ganze Geld vom Konto abgehoben hat. Und er wird verhaftet und angeklagt auf Raubmord, und es steht dann 2017 auch vor Gericht. Für die Leute aus dem Kiez ist es natürlich unglaublich. Also keiner kann es sich vorstellen, dass der das wirklich gemacht hat. Und Josef S. schweigt 6 Monate lang. Er äußert sich nicht zu den Vorwürfen. Die Polizei durchsucht seine Wohnung und findet Dokumente von einer anderen Rentnerin, Irma K. Und Irma K. wird seit dem Jahr 2000 vermisst. Also seit 17 Jahren wird sie vermisst. Niemand hat sie je wieder gesehen. Und auch ihre Rente floss dann in die Hände von Josef S. Da allerdings bei Irma K. ist es allerdings so, also man könnte sich vorstellen, ich nehme mal an, es ist relativ sicher, dass er das Gleiche mit ihr auch schon gemacht hat. Nur hat er da die Leiche nicht aufgehoben. Also diese Leiche ist verschollen und deswegen konnte er auch nie da zur Rechenschaft gezogen werden. Also es wird man nie erfahren, ob er das tatsächlich gemacht hat. Schon mal quasi.
Ich glaube, die Leute waren auch deshalb so entsetzt, weil ihnen klar geworden ist, dass sie über 10 Jahre lang unter sich, neben sich, in der Nachbarschaft, auf der Straße, jeden Tag einen Mörder hatten, dem sie begegnet sind. Ja, dass man so von mal wahrnimmt, ich bin dem unheimlich oft über den Weg gelaufen und der hat skrupellos einen Menschen umbringen und zerhacken und verschwinden lassen können. Und ich war bei dem im Laden, der war bei mir sogar in der Wohnung, hat mir geholfen. Auf einmal fällt es dir wie Schuppen von den Augen, dass du, wie oft du selbst in den letzten 10 Jahren diesem Mörder vertraut hast. Also ich glaube, das hat nochmal besonders zu diesem Entsetzen der Nachbarschaft beigetragen.
Ja, vielleicht haben sich die Leute auch so ein bisschen geschämt, dass sie selber, also dass sie dem anderen Nachbarn nicht geglaubt haben und dass sie selber nie so auf ihre Nachbarn geachtet haben.
Ja,
es wird ihnen plötzlich nie aufgefallen ist, dass ein Mensch weg ist. Ich meine, im ganzen Haus, im Mehrfamilienhaus und nebendran. Und
da sind viele dabei, die sich gesagt haben, ich hätte das gleiche Schicksal erleiden können. Mir hätte das gleiche passieren können. Und plötzlich wird dir klar, dass du in einer Großstadt lebst und trotzdem fällt es keinem Menschen auf, dass du verschwindest, dass du eines Tages spurlos verschwinden könntest. Das ist, glaube ich, auch nochmal etwas, was bei manchen Leuten das Entsetzen noch vergrößert hat. Nein. Aber ich denke, das ist so etwas, was sich viele ältere Menschen halt denken, die alleine leben und keinen Kontakt mehr haben, weil Ehefrauen gestorben sind oder Ehepartner gestorben sind, es keine Kinder gibt oder keinen Kontakt mehr zu diesen Kindern gibt, so dass sie denken, ich bin schon, das ist schon nicht, das ist wie Schlafwandeln.
Während du ja, aber dass lebst. Sie nicht rausgehen, ne? Das ist, naja, gut, wahrscheinlich ist das auch nicht jedermanns Sache, aber super, also in unserer Nachbarschaft sind die Rentner eingebunden. Also die sitzen in der gleichen Bar und im gleichen Café und jeder kennt jeden. Also da würde das, könnte nicht passieren.
Na, ich denke schon. Also in dem Moment, wo jemand sich etwas mehr zurückzieht, das nicht tut, was du beschreibst, keinen Kontakt sucht von sich aus, sondern eher sich zurückzieht, den lässt man dann auch. Und wenn plötzlich einer nicht mehr da ist und jemand erzählt, ja, dem geht's nicht so gut, dann muss man gucken, ich kümmere mich um den, ja, okay, und sitzt dann jeden zweiten Abend mit dir dort in der Bar und erzählt, dass es dem noch ganz gut geht, aber dass er immobil geworden ist und dass du dich aber jetzt kümmerst und dass da irgendwie was passiert oder es wäre oft, dann wird dann gesagt, ja, der hat mir erzählt, er will irgendwie zu Freunden irgendwie nach Südfrankreich und lebt dann jetzt dort, die Wohnung hat aber behalten, dann erklärt das alles und dann fragt keiner groß, der hat eine gute Rente, der ist aufs Kreuzfahrtschiff gegangen und lässt es sich gut gehen. Es ist unheimlich einfach, irgendwo eine Geschichte, eine Legende zu erfinden, warum jemand plötzlich mitten aus unserem Blickfeld verschwindet und man kümmert sich auch nicht, weil es ist ja alles geregelt. Es gibt keinen Arbeitgeber, der fragt, sag mal, der Urlaub dauert aber jetzt schon seit 3 Jahren, ist der nicht mehr da. Also das sind ja die normalen, sag ich mal, Auslösemomente von Aufmerksamkeit. Irgendwann mal werden diese Auslösemomente nicht mehr bedient. Und du denkst, ist ja normal. Ist halt mehr in der Wohnung, hat sich zurückgezogen. Man sieht ihn seltener, alter Mann. Ja, gut. Und das Licht geht an ab und zu. Und du denkst, naja, Weißt du immer, was deine Nachbarn tun?
Ja.
Naja, weil du so neugierig bist. Du gehörst auch zu denen, die es auffallen würde und die bei der Polizei anrufen würden.
Genau. Ja, also Josef S. steht vor Gericht. Er schweigt. Erst ganz kurz vor Ende des Prozesses sagt er aus und behauptet, ja, der Rentner, der war schon tot, als ich in die Wohnung gegangen bin und ihn gefunden habe. Das ist natürlich sehr unglaubwürdig, auch durch die Todesart. Ja, wenn man einen Schuss ins Gehirn,
der hat sich nicht selbst, frontal ins Hirn geschossen.
Ja, eher unwahrscheinlich, und natürlich schenkt ihm das Gericht keinen Glauben. Und Josef S. wird wegen Mordes aus Habgier und auch zur Verdeckung einer Straftat, das ist ja auch ein Mordmerkmal, zu lebenslanger Haft verurteilt und erhält die besondere Schwere der Schuld. Also sein Doppelleben ist vorbei. Und er sagt jetzt, ach, das war ja auch am Ende so anstrengend, das ist jetzt eine so große Last, die von seinen Schultern fällt.
Na gut, da war die Messe gelesen, also lebenslang besondere Schwere der Schuld. Man konnte eben wahrscheinlich einen weiteren Raubmord an dieser Rentnerin Irma K., deren Rente er ja kassiert hat, nicht verlässlich nachweisen. Aber in dem Strafmaß der Schwere der Schuld hat man halt eben auch schon das, glaube ich, ein Stück weit berücksichtigen können. Ich persönlich kaufe dem Täter diese Erleichterung eher nicht ab. Ich meine, ich bin sehr erleichtert, wenn ich weiß, dass dieser Typ für den Rest seines Lebens im Gefängnis landet. Aber ich glaube, da gibt es etwas, das projizieren wir gerne mal auf einen Täter, weil wir denken, mein Gott, wenn wir diesen Stress hätten, na, jeden Tag da gucken und ja, wir persönlich, wir hier normalen Menschen in Anführungszeichen, wir würden das ja nicht aushalten. Glauben wir. Und deshalb glauben wir halt dem Täter, wenn der sagt, das war so ein Stress, ich bin froh, dass es vorbei ist, ich bin immer mit dieser Last herumgelaufen. Wir wollen natürlich auch gerne, dass ein Täter sagt, boah, es war eine große Last für mich, dass ein Täter Gefühle hat. Ja. Wir wollen nicht wahrnehmen, dass es ein skrupelloses Arschloch ist, der völlig emotionslos einfach dieses Ding durchzieht. Die einzigen Emotionen, die dieser Typ hatte, die hat er gehabt, wenn er gezockt hat, und alles andere war ihm unwichtig. Das muss man ganz klar so sehen. Und der war nicht bedrückt vom Schicksal seines Opfers. Keine Sekunde, keine Stunde seines Tages. Und für mich ist die größte Erleichterung, diesen skrupellosen Täter sicher hinter Schloss und Riegel zu wissen.
Ja, das ist der Fall Heinz N., ein Mord, der niemanden auffiel, außer diesem einen Nachbarn, der nicht locker gelassen hat. Und wäre der nicht gewesen, dann wäre dieses Verbrechen wahrscheinlich nie ans Licht gekommen.
Ich hoffe, dieser wunderbare Nachbar hat heute irgendwie ein hohes Ansehen in seiner Nachbarschaft, weil wir können ja nur eines konstatieren. Wir können, dass unser Opfer im Endeffekt kann von Glück reden, dass es noch einen im Haus gegeben hat, von dieser alten Schule, der noch guckt, der sich noch Sorge macht um seine Mitbewohner, der noch irgendwas mit Aufmerksamkeit registriert, noch den Blick für seine Nachbarn behalten hat, weil auch das ist ja doch schon längst aus der Mode gekommen. Also wer guckt noch nach seinem Nachbarn? Wer interessiert sich noch dafür, wo der bleibt, wie es dem geht? Ich meine, im Endeffekt ist dieser Fall auch ein Lehrstück über Vereinsamung in großen Städten. Und das Schlimme ist, das findet ja nicht nur in großen Städten mittlerweile statt, sondern auch auf den Dörfern, wo Menschen nebeneinander wohnen, ohne noch groß Notiz voneinander zu nehmen.
Und damit verabschieden wir uns.
Ja, und wenn ihr keine Folge unseres Podcasts verpassen wollt.
Das wäre ja grauenvoll.
Ja, eben. Dagegen kann man was tun.
Was denn, Joe?
Abonnieren.
Eine sehr gute Idee.
Super. Tschüss.
Tschüss.